Check it out.
Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
Hallo in die Runde. Hallo Danny, hallo Benny.
Oh, das hat Potenzial heute zur Verwirrung.
Genau, wir haben wieder einen Gast, Danny.
Hi, es ist schön dabei zu sein. Es ist mein allererster Podcast.
Generell, den du hörst oder bei dem du dabei bist?
Das ist ein Podcast zum Anfassen. Ich habe als Hörer schon sehr viel Erfahrung.
Genau, ich übernehme jetzt einfach hier an der Stelle mal Jurek sein Part, weil wenn wir Gäste haben, dann stellt Jurek immer den Fakt vor, dass der Gast sich entweder selber vorstellen darf oder wir stellen den Gast vor. Danny, jetzt darfst du entscheiden. Nimmst du Variante A oder B?
Man wird so selten vorgestellt. Ich nehme, was war ein A, was war ein B? Ich nehme auf jeden Fall die, dass du mich vorstellen musst.
Also dann direkt auch Benny. Na gut, dann, ja, das krieg ich aber, glaube ich, ganz gut hin. Also, Danny ist 32 Jahre alt. Stimmt das?
Er ist morgen.
Morgen 32 Jahre. Boah, das gibt sogar hier noch einen Geburtstag. Danny, Jurek und ich, wir haben eine Zeit lang sogar in der gleichen Agentur zusammengearbeitet. Danny hat dort gearbeitet als Senior Frontend Developer, heißt, er ist im Web zu Hause, vor allem im Frontend. Des Weiteren hat Danny eine heimliche Liebe für PHP, was ihm manchmal sogar ein bisschen unangenehm ist, wenn man das erzählt. Aber wenn man ihm dann wiederum sagt, dass es unangenehm ist, dann fühlt er sich dadurch auch ein bisschen angepiekst und hält lange Vorträge darüber, warum PHP eigentlich ziemlich geil ist.
Ich wollte schon Luft holen.
Ja, ich hab's schon gemerkt. Und genau, privat, da, ich weiß nicht, ob ich es erwähnen darf, 2 Kinder, demnächst 3 Kinder. Genau, wohnt in der Nähe von München zusammen mit seiner Frau und
Und den Kindern natürlich.
Und er hatte mal ein Erlebnis, dass sein Kind mit dem Fahrrad hingefallen ist und ein ziemlich verwundetes Gesicht hatte und es hatte ein T-Shirt an, auf dem drauf stand I got it from my daddy, oder wie war das nochmal?
Ja, genau. Aber das ist ja nur eins von verrückten Stories.
Eine verrückte Story über Danny und jetzt würde ich einfach mal einen Jurek fragen, ob ihm noch was ergänzend einfällt.
Ja, wenn wir schon bei den privaten Themen sind, es gibt noch 2 Katzen und...
Ja, es gibt leider nur noch eine.
Okay, es gibt nur noch, noch eine Katze.
Wir hoffen, dass es bei den Kindern auch noch bei 2 bleibt. Beziehungsweise bei 3.
Ja gut, da habt ihr einen gewissen Einfluss drauf. Aber ansonsten, was kann man noch hinzufügen? Du hast eine ganze Weile mitgemacht bei Schaff dich glücklich, also nicht beim Podcast, sondern bei unserem Side-Venture, würde ich mal sagen. Oder der Grund, wieso Schaff dich glücklich eigentlich besteht. Und bist dann aus familiären Gründen mehr oder weniger zurückgetreten oder zumindest erstmal, ja, wie soll man das sagen? Du lässt dir, oder wir haben dir das offen gelassen, dass du wieder zurückkommst, aber derzeit bist du nicht mehr aktiv dabei. So, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen. Und ich fand es damals und finde es auch noch heute eigentlich total cool, dass du dann gesagt hast, so, es geht nicht, ich kann es nicht, irgendwie Familie ist wichtiger. Und das mit 31 Jahren sozusagen schon so zu erkennen, ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Also es gibt, behaupte ich, ganz viele, die mit 30 oder ich sag mal auch unter 40 häufig dann irgendwie noch versuchen, alles für den Job und nichts, also das Privatleben so ein bisschen hinten runterfallen lassen und was dann häufig versucht wird, irgendwie im Alter wieder aufzuholen. Was dann aber halt häufig deutlich schwieriger ist, weil die Kinder dann alt sind und keine Lust mehr haben, mit ihrem Papa irgendwie coole Sachen zu machen, weil der Papa dann nicht mehr cool ist, sondern eher uncool.
Ja, das ist auch echt keine leichte Entscheidung, sowas sich selbst einzugestehen, dass man jetzt hier mal Pause machen muss und nicht alles annehmen kann, was gerade so läuft. Gerade so zwischen 30 und 40 ist man ja auch auf der Überholspur im Leben und will jede Chance ergreifen, die einem geboten wird. Und irgendwo geht es dann nicht. Also.
Wobei man natürlich auch immer sagen muss, Überholspur beruflich oder privat, ich meine, du wirst morgen 32, hast drei Kinder, also das könnte man auch schon so, also noch nicht drei Kinder, aber irgendwann demnächst, das könnte man schon auch im privaten Bereich, hat auch was von einer Überholspur, finde ich.
Ja, voll. Also ich muss mich selbst jetzt langsam bremsen.
Sehr gut. Dann habe ich noch ein kurzes Thema zum Aufwärmen mitgebracht, und zwar informiere ich mich gerade privat so ein bisschen über den Bereich Aktien. Also nicht, weil ich jetzt direkt Aktien kaufen will, aber einfach, weil mich das Thema ziemlich interessiert. Und infolgedessen bin ich über die Bill and Melinda Gates Foundation gestolpert. Sagt euch das was?
Sind das die mit dem Corona?
Das, genau, das sind die, die uns den Chip jetzt eingepflanzt haben und uns überwachen.
Ah. Richtig, genau, der Bill Gates, der.
Da würde ich voll investieren.
Der uns jetzt alle übernehmen will.
Da sind wir schon investiert, mit unserem Körper.
Das ist richtig. Aber was ich an der Bill und Melinda Gates Foundation richtig geil finde, ist, wenn man jetzt so an Aktien denkt, oder als ich zumindest an Aktien gedacht habe, noch vor einer Woche oder so, habe ich halt immer an den deutschen Markt gedacht, an den DAX, also an den. Noch an den Dow Jones, den Markt in den USA, vielleicht an China, keine Ahnung. So wie halt ein noch nicht so ganz erfahrener, ich weiß gar nicht, als was ich mich bezeichnen würde, Aktieninteressierter denkt. Ja, Aktionär. Aber ich glaube, dafür brauchst du Aktien. Naja, und dann bin ich eben über diese Bill und Melinda Gates Foundation gestolpert. Und das Coole daran ist jetzt, der, könnt ihr mir mal sagen, warum ihr mich auslacht? Ich find's gerade echt überhaupt nicht witzig.
Doch, wir finden es schon ein bisschen witzig, weil du irgendwie über Aktien erzählst, aber irgendwie.
Ich glaube, du musst erstmal ganz kurz alle Zuhörer abholen, um was geht, soll es jetzt gerade gehen? Soll es darum gehen, dass die Stiftung was total Cooles ist? Oder geht es darum, dass du was über Aktien gelernt hast aufgrund dieser Stiftung oder wie?
Also ja, du musst mich mal ausreden lassen. Also es geht um Unternehmen, es geht um Startups, weil ich meine, wir sind ja nicht nur ein Techie-Podcast, sondern wir sind ja auch ein Startup-Podcast. Und die Bill und Melinda Gates Foundation, die investieren ziemlich viel Geld, also wirklich verdammt, verdammt viel Geld, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, in Afrika, in Startups, eben in Afrika. Und jetzt komme ich gerade noch mal kurz auf Aktien zu sprechen. So, wenn man dann eben global Aktien sieht und sich halt überlegt, auch Aktien kaufen, ob man Aktien kaufen möchte und sie vielleicht auch noch für was Gutes kaufen, keine Ahnung, also einfach so nachhaltig Aktien kaufen, gibt es da eine Liste eben über die Startups in Afrika, in die investiert wurden, ja, und was die machen, was sie tun. Und dann kann man sich eben überlegen, ob das was für einen ist, ob man da hinein investieren möchte. Und diese Liste ist nämlich heute mein Link der Woche. Den wollte ich jetzt einfach vorziehen, um euch schon mal so ein bisschen ein kleines Warm-up zu liefern, was heute mein Link der Woche sein wird. Und deswegen ist es die Bill and Melinda Gates Foundation. So, habe ich jetzt die Kurve gekriegt oder ist es zu weit entfernt?
Naja, also Wir geben kein Investment-Advice. Ich würde behaupten, dass das hochspekulativ ist, in afrikanische Startups zu investieren. Und wahrscheinlich, sage ich mal, für unser eins ist nicht unbedingt. Also, ich finde es total cool, was die machen.
Moment, aber ganz kurz. Ich sage ja nicht, dass man investieren soll nach Afrika, sondern einfach nur, dass man einen Überblick darüber hat, was dort passiert. Und ich meine, Bill Gates ist von Microsoft. Also, er ist halt auch so ein Gründer, Entwickler, ja, und was macht er mit seinem Geld? Naja, du hast wahrscheinlich schon recht, aber merke ich gerade, aber trotzdem mein Link der Woche.
Da müsste eine Triggerwarnung raus. Glücksspiel kann süchtig machen.
Nein, ich glaube, so weit müssen wir es nicht treiben. Ich finde es auch total cool, was die machen. Ich glaube aber, dass die eigentlich in ganz anderen Bereichen eigentlich viel, viel mehr machen, wie in afrikanische Startups zu investieren. Gerade was Krebsforschung etc. angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da weniger Geld reinfließt. Und ja, ich behaupte, dass da schon ja eine andere Sichtweise reinkommt, wenn man jemanden hat, der aus einer Software-Ecke kommt und anders über Dinge und Probleme denkt wie ein typischer Chemiker.
Genau, also um es nur noch einmal ganz kurz rund zu machen, also generell passiert mega viel Gutes in Afrika, nur deshalb, weil das Geld von denen eben verwendet wird, um dort Startups zu unterstützen, die einen guten Auftrag haben, in Anführungsstrichen einen guten. Also da geht es dann wirklich, wie du schon sagst, um so Sachen wie Krebsforschung, um Wasser, um Impfen, um Kindstode zu verhindern, Mütter etc. Und ich finde es einfach cool und ich möchte hier mal an der Stelle kurz drauf pointen, dass ich es cool finde. So, aber kommen wir wieder zurück zu unserem Gast Danny. Haben wir eigentlich schon gesagt, was du momentan machst?
Nein.
Da sind wir noch nicht wirklich drauf eingegangen, ne?
Wir sind nicht drauf eingegangen. Ich würde jetzt aber mit einem anderen Thema anfangen, weil es mich einfach mehr interessiert. Und zwar, wir kommen später noch drauf. Ganz kurz, Danny ist Freelancer und ja, Web-Developer, Software-Engineer, wie man es nennen will. Ich habe jetzt aber eine andere Frage zuallererst. Was lernt man als Papa von zwei, drei Kindern? Wir sagen jetzt einfach mal drei Kindern. Das dritte Kind ist ja klar, dass es kommt. Was lernt man? Was hast du da? Gibt es da irgendwie so eine Sache, die du greifbar machen kannst, wo du sagst, das habe ich mitgenommen und durch die Kinder gelernt?
Ja, ganz ehrlich, es ist so viel und es ist so viel Wichtiges, was man lernt, wenn man mal Kinder hat. Man wird halt mit Sachen konfrontiert, mit denen du vorher nie konfrontiert wurdest. Du musst dann Entscheidungen treffen. Also vielleicht ist es mehr Selbstbewusstsein und vor allem Geduld. Geduld mit der schwangeren Frau, Geduld mit den Kindern. Was man lernt, und man lernt, sich selber zurückzunehmen und sich nicht so ernst zu nehmen. Auch die eigenen Bedürfnisse werden eher unwichtig, sondern eher die Bedürfnisse der Gemeinschaft, würde ich eher sagen. Und das lernt man sehr stark. Und man lernt, was ich auch davor nicht gedacht hätte, Time Management, weil Zeit ist sehr, sehr kostbar. Und das merkt man halt auch, wenn sie zu knapp ist.
Vielleicht dann direkt noch eine weitere Frage, bevor ich an dich übergeben würde, Benny. Was ist denn dein nächstes Karriereziel oder was möchtest du als nächstes erreichen? Schwierige Frage vielleicht so.
Es ist eine schwierige Frage, weil ich gerade in ein paar Diskussionen stecke mit Firmen. Deswegen kann ich leider jetzt in dem Moment noch nichts Konkretes sagen. Aber ich habe was geplant.
Du hast was geplant.
Soweit kann ich sagen.
Okay. Ja. Cool. Das heißt, wir werden da irgendwann in den nächsten Monaten irgendwie mehr wissen? Oder kann man dir da irgendwo folgen, damit man weiß, was passiert? Oder ist es so geheim, dass es gar nicht bekannt wird?
Das wäre natürlich ziemlich geil.
Okay, ich sehe schon. Wir müssen das Thema wechseln. Benny, was brennt dir auf der Seele?
Ach, jede Menge. Also zuerst mal fände ich es interessant, so wo kommst du her? Wie ist denn dein Werdegang sozusagen? Wann hast du angefangen, als Entwickler zu arbeiten? Wo hast du angefangen? Also wenn du möchtest, wo hast du angefangen als Entwickler? Damit man sich einfach so eine Vorstellung machen kann, wie dein Erfahrungsschatz gewachsen ist, bevor du dich dann dazu entschieden hast, als Freelancer zu arbeiten?
Ja, eigentlich habe ich den ganz klassischen Weg gemacht. Ich habe studiert, im Studium dann angefangen zu programmieren, weil es Pflicht war. Davor habe ich keinen Strich irgendwas gemacht, sondern nur das, was nötig war. Und das war im Studium dann auch nötig, aber dann hat es mir plötzlich Spaß gemacht, unerwartet. Und ich bin dran geblieben. Und dann habe ich ich habe an der FH studiert. Deswegen habe ich danach mein Praxissemester an einer Werbeagentur gemacht. Ich hatte mich auch noch für ein Tonstudio beworben, weil mich beides interessiert hat. Ich habe Medientechnik studiert mit Schwerpunkt Medieninformatik. Aber im Grundstudium von Medientechnik hast du auch viel mit Ton zu tun und das hat mir auch mega Spaß gemacht. Also war ich so zwiegespalten und habe mich halt breit beworben und wurde dann von einer Werbeagentur genommen und da hatte ich mega Glück. Denn ich hatte einen Hammer-Mentor, der mich da aufgenommen hat. Der hat mir ziemlich viel gezeigt, mich an der, also mir die Fehler aufgewiesen, mich sich neben mich hingesetzt, mich die Fehler selber verbessern lassen, nichts irgendwie selbst in die Hand genommen, sondern immer geschaut, dass ich mich weiterentwickle. Und nach so 2-3 Jahren wurde ich halt vom Junior zum, also die Online-Agentur war relativ klein, deswegen hatten wir nur 2 Hierarchiestufen, Junior, Senior. Da wurde ich dann vom Junior zum Senior und dann ist mein Mentor, der war da Abteilungsleitung, ist dann zurückgetreten, weil er auch Familie gekriegt hat. Also Familie gekriegt hat, er hatte ja schon Familie gehabt, aber hat dann ein Kind gekriegt und hat sich selbst dann auch zurückgenommen. Und dann war halt die Abteilung ohne Führung und das ging auch so ein Jahr lang gut, aber dann kamen wieder neue Leute rein und dann musste man irgendwie Struktur schaffen. Und dann wurde mir die Position angeboten. Ich habe mir gedacht, ja geil, mit 26 war ich da, gleich eine Führungsposition. Machst du mal mit, schaust du mal, wie das sich anfühlt. Kannst ja nur gewinnen im Grunde. Selbst wenn es blöd läuft, hast du Erfahrungen gesammelt. War auch so, weil die Abteilung war ja ein Jahr lang ohne Führung. Das heißt, die Leute haben während den Arbeitsstunden auch gerne mal Counter-Strike gezockt oder sonst irgendwas. Es war ja immer so nach Lust und Laune arbeiten. Und dann habe ich halt die Position bekommen und als erstes, was ich gemacht habe, ist natürlich eine Ansage. Das war natürlich weniger geil. Da musste ich gleich mal lernen, so geht's nicht. Und dann musste ich mir langsam an die Rolle gewöhnen und hatte da auch schon ziemlich viele verzweifelte Tage hinter mir. Aber irgendwann hat sich das eingespielt. Dann hat mein Chef während meiner ersten Elternzeit gemeint, er muss ein Büro in Valencia aufmachen und dort Entwickler einstellen. Als ich dann von der Elternzeit zurückgekommen bin, hatten wir plötzlich ein Büro in Valencia und jemand musste die Entwickler einlernen. Also hatte ich dann einen zweiten Standort am Hals und dann war es eigentlich nur noch Management, also zwischen Valencia und München. Ja, dann war mir das einfach zu langweilig. Ich wollte wieder programmieren. Und ich habe schon noch viel programmiert, aber man war da irgendwie eher mehr so Feuerwehrmann.
Ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich habe eine ähnliche Position jetzt und weiß oder kann, ich glaube, das kann, hat jeder Entwickler, der so ein bisschen länger auch den Job macht, weiß, wie das sich anfühlt, wenn man so ein bisschen weniger oder wenn Managementaufgaben präsenter werden und man weniger entwickelt und vor allem weniger sozusagen so, ich weiß gar nicht, das ist so ein Gefühl, so man entwickelt zwar noch, aber man entwickelt nicht so richtig, sondern es ist immer so, hier mal so ein bisschen Proof of Concept, hier mal irgendwie schnell was gefixt, aber eigentlich macht man es immer ein bisschen schlechter wie alle anderen, weil man hat weniger Zeit und man bedenkt manche Sachen nicht, weil man irgendwie schon beim nächsten Thema oder beim übernächsten Thema ist. Und selbst der Praktikant, der neben einem sitzt, kommt schneller vom Fleck wie man selbst, wenn man irgendwie die ganze Zeit wieder rausgerissen wird und hier noch ein Problem und da noch und dort noch. Und es frustriert ein bisschen.
Genau, das war ja auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt warst du lang genug in der Agentur. Ich war da 9 Jahre. Und ich habe ja sämtliche Hierarchiestufen dann durchgemacht. Weiter hätte ich nicht mehr gekonnt, weil über mir war ja nur noch die Geschäftsführung. Dann habe ich halt mich entschlossen, umzuhören und zu schauen, was so ein Marktwert ist, was man halt so macht, mal zwischendurch. und da bin ich eben auf VI gestoßen, habe mich dort beworben. Der Bewerbungsprozess war, glaube ich, 3 Monate. Ich habe ja auch das Bewerbungsgespräch mit dir gehabt, Jurek,
und
mit Marc.
So bist du gekommen. So haben wir uns kennengelernt, tatsächlich.
Ja, richtig. Und genau, das war eigentlich ziemlich cool, hat mich ziemlich inspiriert, das Bewerbungsgespräch. Und dann war ich dort. war es ja bei dir so, dass du auch nicht mehr lange da warst und irgendwie war es so, ja, ich weiß gar nicht, wie soll man das überhaupt sagen?
Das darf man sicher sagen. Also wir haben darüber sehr, sehr häufig schon geredet und ich kann mir, also wir waren, so haben wir uns kennengelernt, ich glaube, und dann sind die Wege wieder auseinandergegangen und da war ein großer Umbruch, vor allem im Münchner Büro, wo tatsächlich, wo einfach viel Umbruch war, wo das nicht geklappt hat, das Entwicklerteam zu halten und auch zufriedenzustellen. Und so ist es dann so ein bisschen auseinandergegangen. Dann haben, ich glaube, 4 Leute oder 5 Leute in relativ kurzer Zeit VI verlassen, aus dem Entwicklerteam raus. Und dann, ja genau, du bist Freelancer geworden.
Genau, ich war auch nur ein halbes Jahr dort, also eigentlich nur die Probezeit. Und ich wollte ja immer schon Freelancer sein. Also ich war nur noch nicht so mutig beim Verlassen meines ersten Arbeitgebers. Nach 9 Jahren gleich in die Selbstständigkeit zu springen. Vor allem, ich hatte da ja schon Luke und Ben. Und mit 2 Kindern dann nochmal zu sagen, hey, jetzt machst du mal einen auf Ego und verdienst erstmal gar kein Geld oder so. Das war mir zu riskant. Aber das Gute war, es hat sich ziemlich schnell ergeben, dass ich einen großen Auftrag gekriegt habe nach der Probezeit von VI, dass mich die ersten 3 Monate eigentlich über Wasser gehalten hat. Und dann war es eigentlich voll risikolos, sich in die Selbstständigkeit zu stürzen. Ich dachte mir, ja, mal schauen, wenn die 3 Monate rum sind, kannst du dich immer noch einstellen lassen. Aber mit den 3 Monaten sind da auch die Kunden gewachsen und die Anfragen. Und jetzt ist es eher so, dass du mehr Anfragen absagst, dass du annimmst. Weil nur noch, Benny kennt es auch, ich habe dich auch schon öfters kontaktiert, wenn ich wieder was absagen musste. Dass es wenigstens dir oder so jemand geben kann.
Wenn man es im Netzwerk weitergeben kann, ist als Freelancer meistens sehr lukrativ, weil das Netzwerkpflege gehört, glaube ich, sehr stark dazu.
Ja, genau. Ja, man weiß ja selber nicht. Das kann ja jederzeit sein, dass irgendein Projekt mal abgesagt wird oder so. Und du hast eigentlich deine Wochen damit verplant und reserviert gehabt und dann wird es kurzfristig abgesagt. Das ist ja im Agenturgeschäft nicht anders. Und da musst du erstmal schauen, dass du es irgendwie kompensierst mit anderen Projekten. Dann ist ein Netzwerk echt rettend, wenn du da mal anfragen kannst, hey, braucht irgendjemand Unterstützung?
Ja. Was wärst du geworden, wärst du nicht Entwickler geworden?
Das ist eine schwierige Frage. Weil, wie schon gesagt, im Studium hat mich eigentlich nichts interessiert, nur das, was ich machen musste, habe ich gemacht. Und bis aufs Programmieren. Ich hatte mich noch für Elektrotechnik beworben. Ja, wahrscheinlich irgendwas Technisches. Sowas ingenieursmäßig. Aber dann wahrscheinlich in irgendeinem Riesenkonzern und ich wäre nicht glücklich geworden.
Okay, und was fasziniert dich am Internet oder grundsätzlich daran, sozusagen an der Webtechnologie? Du hättest jetzt ja auch, weiß ich nicht, App-Development machen können oder, weiß ich nicht, Embedded-Software.
Tatsächlich die Flexibilität. Man kann extrem kreativ Sachen umsetzen. Korrigiert mich, aber ich glaube, es gibt keine andere Technologie, wo du so viel umsetzen kannst oder realisieren kannst wie im Webbereich. Also man kann ja von 3D-Grafiken oder Spielen, man kann auch einzelne Spiele sogar in Web bauen. Web-Oberfläche im Web bauen, ja. Also der Kreativität sind da die wenigsten Grenzen gesetzt. Und deshalb finde ich es eigentlich ziemlich cool. Auch die App-Entwicklung ist mit Web-Technologien auch möglich. Also fast.
Stimmt, ja.
Fast kein Problem. Natürlich, wenn es dann eher in. Ich habe so ein Side-Projekt noch. Das mache ich auch komplett mit Web-Technologien. Und das ist ein Bestellsystem für Schulkantinen. Und dort gibt es eine kleine RFID-Box. mit einem RFID-Reader, die dort bei einer Essensausgabe steht. Und natürlich ist es jetzt nicht das Performanteste, aber ich kann es alleine entwickeln. Ich kann auf einem Raspberry Pi einen Node.js laufen lassen, den Reader ankoppeln, das über WebSockets mit meinem Server kommunizieren lassen und das System funktioniert halt einfach. Ich weiß, es ist nicht das Performanteste und es ist vielleicht auch fehleranfälliger, wie wenn du es nativ programmierst, aber ich kann es. Ich kann es machen. Das ist einfach nur geil.
Ja, ich würde es tatsächlich noch ein bisschen. Das Web ist extrem anschaulich, was die Softwareentwicklung angeht. Und das finde ich immer wieder das Faszinierende, dass man eben so viel machen kann, was aber auch direktes Feedback auslöst. Also wenn man jetzt eben einen Controller für, ich sag mal, einen ganz plumpen Backofen oder so schreibt und irgendwie eine Backofensteuerung, dann sieht man halt am Schluss irgendwie, kann man zwischen Ober-Unterhitze und Umluft wählen, so als Nutzer. Und dann denkst du so, jo, das ist dein Job. Und dann gehört da natürlich ganz viel dazu, was man wahrscheinlich als Normalo gar nicht sieht. Aber das ist natürlich im Internet so ein bisschen anders. Da ist sehr, sehr, sehr viel von dem, was man macht, eben auch sichtbar, wie du schon sagst. Und man kann eben in alle Richtungen, geht das Web weiter, weil halt alles sich am Schluss mit der Cloud verbindet. Und deswegen ist das Web inzwischen so ein zentraler Punkt geworden.
Ja, meiner Meinung nach geht es auch immer mehr in Webtechnologien, auch die ganze Applikationsentwicklung.
Wie ihr eben gerade auch schon gesagt habt, mir geht es genauso. Ich bin jemand, ich liebe es einfach am Ende vom Tag irgendwo drauf zu schauen, was ich gemacht habe. Und das ist einfach in den meisten Fällen schon so, dass du einfach was siehst und worauf du stolz sein kannst. Und gepaart damit, dass ich ein eher visueller Typ bin und auch gerne Design mag oder Dinge halt, die schön aussehen, denke ich, habe ich mir damit auf jeden Fall einen Gefallen getan.
Ja, da kann ich dir nur recht geben. Bei mir ist es so, wenn ich anfange zu entwickeln und mir vornehme, die Funktion zuerst zu bauen, kann ich die Applikation nicht anschauen. Ich muss es erst hübsch machen und dann mache ich die Funktion rein. Es funktioniert nicht andersrum.
Geht mir auch 100% genauso. Und wir haben natürlich hier auch jemand in der Runde, bei dem ist es genau umgekehrt. Bei mir, ne?
Genau andersrum. Ich könnte mich nicht weniger dafür interessieren, wie es vorne rum aussieht. Hauptsache es tut. Was tendenziell schneller ans Ziel führt, behaupte ich. Was, glaube ich, auch so logisch ein bisschen daran geschätzt wird, weil ich mich halt selten mit Sachen aufhalte, die per se erstmal nicht so wahnsinnig viel bringen. Obwohl ich dann aber wieder andersrum total viel Wert lege als Nutzer, dass es gut funktioniert. Also ja, ich finde immer wieder, die letzte App, Benny hat gesagt, ich darf nicht drüber reden, aber ich muss es jetzt einfach kurz, Clubhouse, wir machen darüber noch eine ganze Folge. Aber es gibt kein Usability-unfreundlichere App, die so viel Hype bekommen hat wie diese. Ich finde es echt krass, also wie man so viel falsch machen kann und dennoch funktioniert es, weil es Marketing gut ist. Bestätigt so ein bisschen meine These, dass es halt manchmal doch nicht ganz so wichtig ist.
Ich will jetzt nicht zu sehr auf dieses Clubhouse darauf rumreiten, aber
das muss ich danach anschauen.
Wir laden dich nächste Woche einfach nochmal ein, dann weißt du danach, was Clubhouse ist.
Genau.
Ja, vielleicht als dummer User.
Es ist, also um's kurz zu sagen, es ist gerade eine Social-Media-Plattform, die, ich weiß nicht, ob es weltweit, aber auf jeden Fall in Deutschland einen Mega-Hype ausgelöst hat. Ist audio-basiert, also nichts mit Bildern oder Videos oder sonst irgendwas, sondern es geht halt tatsächlich nur um Audio und du kannst Gruppen machen, denen unterhältst du dich. Also zum Beispiel Jurek und ich machen eine Gruppe, unterhalten uns und wir sind die Speaker und jeder, der in die Gruppe reinkommt, ist erstmal Zuhörer. Und der kann auch nicht reden in dem Moment, es sei denn, einer von uns macht denjenigen dann zum Speaker, dann hat er auch die Möglichkeit, sich dem Volke zuzuwenden. Und die haben einen Marketing-Move gemacht im Sinne von, du kommst nur rein, wenn du eingeladen wirst. Also du kannst dich nicht einfach anmelden, sondern du brauchst irgendjemand, der dich anmeldet und die Anzahl an Personen, die du einladen kannst, ist dann auch noch zusätzlich begrenzt. Bla bla bla. Mhm. Worauf ich eigentlich eingehen wollte, war, Ich finde es User-technisch jetzt gar nicht so verkehrt. Was ist es denn genau, Jurek, was sich da so...
Ja, jetzt redet ihr jetzt,
trotzdem. Nein, wir tun das ja, Thema okay. jetzt hier ja, abkürzen. Ja. aber wir reden darüber dann nochmal. Aber wie gesagt, mir ging es um den Punkt, Zeit. Es ist wichtig, oder wenn die Funktion funktioniert, also wenn, wir haben ja auch dieses E-Mail-Tool, über das haben wir auch schon häufiger geredet, das kenne Danny jetzt auch wieder nicht. Am Schluss zählt, dass die Funktionalität gegeben ist und nicht...
Was der Jurek eigentlich sagen will, am Ende ist das Aussehen einfach... Egal! So, da habe ich es halt doch nochmal irgendwie untergebracht.
Okay, jetzt müssen wir aber zurückkommen, und zwar, wir wollen ja unseren Zuhörern auch immer was mitgeben. Und ich glaube, der Danny, der hat jetzt ja, er hat ja schon selber gerade gesagt, er hat sehr viele Karrierestufen durchgangen. Was würdest du einem Webentwickler, der gerade frisch anfängt, mit auf den Weg geben, wenn er sozusagen, also ja, der, also wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich heute anfange, dann stehst du ja vor so einem Riesenwald von Möglichkeiten und Tools und Dingen, die man lernen sollte und können sollte. Was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt gerade frisch reinstartet als Junior in einer Agentur oder in einer Software-Schmiede?
Ich glaube, ich würde sagen, frage viele Fragen. Such dir jemanden, der sie beantwortet. Das gilt aber immer noch. Deswegen ist es eben ein bisschen schwierig. Ich glaube, man muss einfach loslegen. Das wäre dasselbe, wie wenn du Minecraft startest, das erste Mal. Und da hast du ja auch so viele Möglichkeiten, was zu tun. Bau einfach. Und das erste Haus wird einfach scheiße. Und das zweite auch. Und das dritte auch. Und das vierte, naja.
Ich bin gerade unsicher, ob du dem Jurek jetzt erklären musst, was Minecraft ist.
Ich wollte mir das jetzt vergleichen. So weit weiß ich, was Minecraft ist. Aber hättest du jetzt irgendeine andere Analogie gebracht in Minecraft, dann wäre ich raus gewesen. Also ich weiß, dass man damit...
Mehr weiß ich von Minecraft auch nicht. Da bin ich dann auch raus. Ich habe nur 4 Häuser gebaut.
Du kamst nie in das nächste Level.
Ja, nee, ich meine, man muss einfach machen und man muss ein bisschen auf die Schnauze fallen, um zu lernen. Das ist ganz klar. Und was wirklich hilft, weil in der Webtechnologie heutzutage ist ein bisschen anders, wie als ich damals angefangen habe, weil wir haben ja noch für IE6 optimiert. Hast du so viele Möglichkeiten. Deswegen ist, glaube ich, gut, wenn du startest, ein Ziel zu haben. Zu wissen, was wirst du am Ende können und so ein bisschen schärfer drauf losgehen, wie es bei mir war. Also bei mir war es scharf genug, weil es ging um Gewinnspiele und IE6-Optimierungen. Und das war ein guter Start, weil bei Gewinnspielen, du hattest immer kurze Projekte von 2 Wochen, 3 Wochen und dann war es wieder egal. Egal. genau. Und ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger reinzukommen, weil man diese klaren Ziele nicht hat oder weniger hat. Wenn man jetzt in einer Agentur ist, dann hilft es besser wahrscheinlich, weil du dann ein Projekt hast, mit dem du dich beschäftigen musst. Und dann hast du eine klare Linie, dann hast du vielleicht auch Kollegen, die dir helfen können, die dich auf den richtigen Weg bringen können. Ich glaube, wenn du da so alleine, wenn man wirklich alleine das lernen möchte, dann würde ich mir Ziele stecken und versuchen, die zu erreichen.
Da ansetzend habe ich so eine Frage, die mir echt wahnsinnig auf der Seele brennt, auch immer mit meinen eigenen Gedankengängen als Freelancer anzufangen. Es ist ja so, also bei mir in der Agentur ist es schon so, dass ich, wenn ich Probleme habe, eben Kollegen habe, die ich fragen kann, wenn ich irgendwo mal an einem toten Punkt bin. Und ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, wenn ich Freelancer bin und dann bin ja nur ich da. Natürlich habe ich auch ein Netzwerk an Kollegen, die ich mal irgendwo fragen kann, aber wie holst du dir da Hilfe? Kommt es überhaupt vor, dass du mal nicht weiter weißt? Und wenn dem so ist, wie hilfst du dir weiter?
Ich habe tatsächlich ja ein sehr schwieriges Projekt aktuell. Da war ich lange alleine, weil ich hatte zwar ein Team aus anderen Frontendlern, aber das waren eher Juniorige und die haben eigentlich von mir gelernt. Dann bist du eher so der leitende Entwickler und das ist auch eine verzwickte Rolle, wenn du das Team leitest, aber selber noch nicht den Weg kennst. Viel habe ich halt durch Erfahrungen entschieden, weil ich ja schon selbst irgendwo was Ähnliches gehabt habe oder sonst irgendwas. Geholfen hat mir jetzt letztendlich, jetzt sind wir gerade in der finalen Phase, am 1. April launchen wir, da habe ich mir jetzt einen zweiten Freelancer ins Team geholt. Wir hatten das Glück, dass ich das machen durfte, dass wir genug Budget hatten, der jetzt so mein Sparring-Partner ist. Also klar, am Ende entscheide ich jetzt noch den Weg aber ich kann fragen, findest du das richtig? Ist der Ansatz richtig? Hast du andere Vorschläge? Um sich einfach bestätigt zu fühlen, ob man den richtigen Weg geht. Manchmal braucht man das, gerade wenn es um kompliziertere Sachen geht. Genau. Also es ist ein sehr schwieriges Thema, weil man kommt immer an seine Grenzen. Ich glaube, als Freelancer bist du da auch mehr gefordert, selbst eine Lösung zu finden, weil dein Kunde verlässt sich auf dich. Und natürlich hast du deine Deadlines und die musst du ja auch halten. Aber was ich gemerkt habe mit dem Freelancen, man wächst auch sehr stark mit den Aufgaben. Also nicht nur, wenn man zu viel Furcht und Panik davor hat, dann ist es schlecht. Eher sagst du, ja, das kriegen wir schon hin. Und sagst es dir selber auch, ja, das kriege ich schon hin. Und dann kriegst du es auch hin. Also macht man sich die Blockade eher nur selbst im Kopf und denkt sich, oh Gott, das kriege ich niemals hin. Und dann beschäftigt man sich damit und dann merkt man, okay, schaffe ich.
Ja, und da vielleicht auch dran anschließend, auch dann kann man fragen. Also das Netzwerk bleibt ja und man hat immer den ein oder anderen Freelance-Kollegen, den man fragen kann. Und selbst wenn man in einer festen Firma arbeitet, ich suche häufig außerhalb von der Firma irgendwie nach Rat zu bestimmten Themen, weil es halt intern keine Expertise gibt. Und dann ist es halt so. Und ich glaube, wenn man sein Netzwerk auch so ein bisschen darum aufbaut, dass man sich gegenseitig manchmal hilft, dann wird man stärker so gesehen. Ja, und so hat dann der eine mal einen Gefallen für einen anderen. Das ist ein bisschen wie in anderen Jobs wahrscheinlich auch. Wenn du halt, weiß ich nicht, Maurer bist, dann kennst du halt einen Maler und andersrum. Und so hilfst du dir dann ab und zu mal gegenseitig kurz auf einer Baustelle. Da kennt man das wahrscheinlich viel häufiger. Und da ist die Analogie vielleicht auch leichter zu verstehen für alle, die jetzt frisch anfangen oder vielleicht auch Freelancer werden wollen. Es baut häufig auch so ein bisschen auf Gefallen auf und ja.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also oft lässt man halt so im Nebensatz irgendeine Frage fallen, die einem im Projekt dann weiterhilft, weil man sich die ganze Zeit damit beschäftigt hat. Das fühlt sich dann nicht an, als würde man um einen Gefallen bitten, sondern es ist eher wie eine Unterhaltung. Und der andere hat dann auch irgendwelche Fragen, die du dann beantworten kannst.
Ich hätte noch eine letzte Frage und dann würde ich tatsächlich schon zu einem Ende kommen. Aber Benni, wenn du jetzt noch viele Fragen hast, dann würde ich das Wort zuerst an dich übergeben.
Was hast du dir durch Corona gekauft?
Ja, ich musste ihr Geld loswerden jetzt am Ende des Jahres. Ich weiß jetzt nicht, ob das Corona-bedingt war, aber das war jetzt eher steuerlich bedingt. Ich habe mir einen neuen Bildschirm gekauft. Ich habe mir eine Bildschirmhalterung gekauft. Ich habe hier ein Piano stehen, aber ich kann noch nicht spielen.
Oha. Sehr gut.
Und ich habe mit Sport angefangen und auch wieder erfolgreich aufgehört. Da steht ein Laufband und
du hast jetzt eigentlich so ein Zimmer voll mit irgendwelchen Sachen, wo du so einmal ausprobiert hast. So ein Klavier und davor steht so ein Laufband. Irgendwo noch ein Rennrad an der Wand. Sehr gut.
Ja, warum nicht?
Corona-bedingte Käufe hin oder her.
Ja.
Macht sich gut im Raum. ist gut für wie heißt das?
Das Startup-Feeling.
Nein, wo man mit der Wünschelrute durchs Zimmer geht. Feng Shui. Achso.
Feng Shui, genau.
Ja, Benny wollte mir meine Frage klauen, hat es aber nicht geschafft oder die falsche gepickt.
Verdammt.
Und zwar, was mich mehr interessieren würde und was, glaube ich, auch auf mehr Entwickler oder insgesamt auf die Arbeitswelten Auswirkung haben wird, das ist jetzt so ein bisschen so eine Hätte-wäre-dann-Frage. Und zwar, wenn du Chef wärst, ja, würdest du dir ein Remote-Team zusammenstellen oder ein Team on-site für ein Startup?
Ich bin sehr starker Freund von Remote, weil ich gemerkt habe, das funktioniert auch, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man sich natürlich als starre Firma sich schwer tut, das Team loszulassen, ja. Aber die Frage war ja an mich gerichtet, deswegen, wenn ich Chef wäre, dann würde ich es, glaube ich, nur remote machen. Also, erstmal. Ich würde mir vielleicht schon irgendwo ein Büro holen, dass man irgendwo eine Zentrale hat für Weihnachtsfeiern.
Wichtig, Hauptsache zum Feiern einen Platz haben.
Wo ich auch das Laufband dann wieder hinstellen kann. Und das Piano.
So tendenziell remote only.
Ja, genau. Ja, vielleicht irgendwo eine Briefkastenfirma. Wie ist das denn bei euch? Was würdet ihr denn bevorzugen? Oder wie ist es denn aktuell? Ja, aktuell seid ihr wahrscheinlich im Homeoffice, aber ich meine, wie wäre es ohne Corona bei euch?
Also ich würde mal vorpreschen, ich würde auch remote only bevorzugen. Ich finde, als Entwickler kann man so besser miteinander zusammenarbeiten. Ich finde auch, keine Ahnung, durch Sharing von Code, das klappt für mich deutlich besser, wie wenn ich neben jemand setze und wir gucken irgendwie gemeinsam auf den Bildschirm, ist so die Funktion, etwas zu sharen, ist einfach besser. Meetings, ja, klappen auch ganz gut remote, finde ich. Und vor allem, was das Schöne an remote ist, man verzichtet halt einfach auf diese unnötigen Meetings. Ja, man macht sich irgendwie im Vornherein schon mehr Gedanken darüber, wann ist ein Meeting nötig und wann nicht. Und das, finde ich, ist auch ein echter Vorteil davon. Und ja, ich genieße es einfach, auch hier im Homeoffice zu sein. Mir fällt so langsam nur dieses Gezwungene auf den Kopf. Also da habe ich echt keine Lust mehr drauf, sodass man überhaupt keine Wahl hat, nicht mal auch in ein Restaurant oder sonst irgendwo mit seinem Laptop hinzugehen. Das finde ich echt schade mittlerweile. Aber ich würde immer remote bevorzugen.
Boah, ich bin jetzt einfach mal kontrovers. Ich würde sagen, ich würde ein On-Site-Team bevorzugen. Vor allem am Anfang. Ich behaupte, man kann Momentum aufbauen durch einen indem man sozusagen zusammen in einem Büro sitzt. Und irgendwie gibt es auch eine coole Gemeinschaft, die remote schwieriger ist, glaube ich, herzustellen. Glaube ich, aber auch, also, das heißt, ich würde jetzt nicht, wenn jetzt jemand nur remote arbeiten kann, weil er halt nicht in der gleichen Stadt ist, dann würde ich dennoch eher die Arbeitskraft mehr nehmen, wie sie nicht zu nehmen. Also ich würde Talent vorziehen vor gleiche Lokalität, sage ich jetzt mal. Allerdings habe ich schon das Gefühl, dass manche Themen einfach, wenn man sich trifft, deutlich besser klappen, wie wenn sie remote sind. Gerade wenn jetzt irgendwie so Projekte relativ komplex sind und man kann einfach vor einer Wand zusammenstehen und drauf rumkritzeln. Und man macht vielleicht auch mal nicht den typischen 8-Stunden-Tag, sondern man ist halt auch mal morgens da und macht dann irgendwie abends nach der Arbeit noch was zusammen. Ich finde, das bringt halt so ein gewisses Teambuilding mit sich, was remote, finde ich, schwieriger umzusetzen ist, was aber nicht bedeutet, dass es nicht funktionieren kann. Also wenn man jetzt sich in regelmäßigen Abständen auch sieht, dann glaube ich, geht es. Und auch Teams, die remote eingespielt sind, funktionieren sicher sehr gut. Aber nicht alles, ich behaupte, es wiegt sich sehr stark auf. Ein On-Site-Team hat seine Vorteile, ein Remote-Team hat seine Vorteile. Aber die goldene Mitte ist schwierig zu finden. Und ich würde für ein kleines Startup ein On-Site-Team bevorzugen, einfach weil man gefühlt mehr zusammen ist und weniger. Und ja, ich sag mal, eine gewisse Kreativität geht verloren, wenn man sich aktiv mit jemandem treffen muss. Dagegen, wenn man einfach, währenddem man irgendwie Mittag isst, auf irgendeine, sag ich mal, praktikable Lösung für ein komplexes Problem findet, das findet man halt nicht, wenn man nicht zusammen irgendwie darüber blödelt oder sonst irgendwas macht. Oder vielleicht gibt es noch einen Dritten, der gar nichts mit dem Problem zu tun hat und das kriegt er irgendwie auf einem Ohr mit. dann ist es halt leichter, da einen Knowledge-Sharing zu schaffen, wie wenn zwei Teams praktisch sich nicht mehr sehen, weil die ja remote mehr oder weniger keine Berührungspunkte haben. Klar kann man die dann wieder einfordern und kann dann definitiv Prozesse aufsetzen, um sozusagen so Cross-Team-Functionalities zu schaffen. Aber ja, ich behaupte, das ist relativ schwierig und das funktioniert in einem Team, was sich häufiger sieht, einfach einfacher. Meine These.
Ja, ich sehe das aus. Wenn ich es aus meiner Perspektive als Freelancer sehe mit mehreren Kunden, dann würde ich Remote schon sehr bevorzugen, weil ich möchte jetzt nicht in jedes Büro reinfahren, weil man eben diesen Team-Spirit eigentlich gar nicht so richtig aufbaut, weil man ja sein eigenes Team ist. Aber ich kann es durchaus verstehen, wenn man gemeinsam an einer Sache arbeitet, dann ja, sehe ich das auch schon so, dass man da vor Ort den besseren Spirit rüberbringt.
Ja, wobei wahrscheinlich kontrovers würde ich ein Startup intuitiv erstmal remote machen wollen und dann, also keine Ahnung, aber so.
Also eigentlich ist die klare Aussage, kommt drauf an.
Kommt drauf. It depends. Das ist ja eigentlich die beste Entwicklerantwort, die man haben kann. Kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, kommt schon ein bisschen drauf an, um was es geht.
Sehr gut. So, habt ihr zufällig Links der Woche? Ich habe ja meinen schon vorne weggenommen.
Du kannst noch kurz überlegen, ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich Stuff.design. Das ist eine Reihe an Interviews für Entwickler und Designer und Webleute. Und das ist relativ interessant, weil da ja vor allem auch Leute dabei sind, die ich jetzt nicht so kannte. Und es ist, wie gesagt, interessant, sich das mal durchzulesen. Das ist in geschriebener Form, mal kein Podcast. Ja.
Danny, falls du keinen hast, kannst du ja einfach dein Portfolio als Link der Woche nehmen.
Nee, ich habe schon einen. Und um die Klammer zu schließen, wer sich gerne mit PHP auseinandersetzen möchte, und da kann ich Laravel als Framework sehr empfehlen. Und wer das gerne lernen möchte, der kann da gerne auf laracast.com gehen. Und
den Coupon-Code DannyCodes 2020.
Nein, ich habe keinen Coupon-Code. sich da kostenlose Beginner-Videos reinziehen und dann wird es kostenpflichtig, wenn es auf die Advanced-Sachen geht. Die Seite ist von Jeffrey Way, der ist ziemlich bekannt in der Community. Und ja, deswegen BAB.
Und damit sind wir am Ende. Und ich bedanke mich bei dir, Danny, für deine Teilnahme am Podcast. Und bei allen Zuhörern fürs Zuhören.
Genau, vielen gerne. Dank und guten Start in die Woche. Sorry, Danny, ich wollte dir als letztes das Wort reichen.
vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat echt Spaß gemacht, auch mal auf der anderen Seite zu sitzen und zu reden und nicht zuzuhören, wo man die ganze Zeit nur denkt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gesagt. Und jetzt habe ich lauter Sachen gesagt, die ich mir im Nachhinein denke, oh, das hätte ich lieber nicht gesagt. Aber es ist mal cool, sowas gemacht zu haben. Ich freue mich. Und ja, danke.
Ja,
ciao.
Bitte. Ciao, ciao.